Herzlich willkommen zum Schwestern in Zion Podcast.
Wir sind Nele
und Aileen,
zwei Schwestern, die es lieben, über Christus und sein Evangelium zu sprechen.
Wir wollen mit euch gemeinsam als Schwestern in Zion zu ihm kommen und ihm nachfolgen. Willkommen zurück wieder bei unserem Podcast und wir freuen uns wie immer wirklich von ganzem Herzen für euch alle, die uns zuhören mal wieder in dieser Woche, in der wir über Lehren Bündnisse 19 sprechen. Wieder nur ein Kapitel diese Woche zu lesen.
Ja.
Recht entspannt. Also man kann wieder so richtig die Verse mit der Familie oder auch im persönlichen Studium mal so richtig auseinandernehmen. Man hat da diese Woche mal die Zeit für. Und auch geschichtlich ist nicht super viel passiert. Aber natürlich wollen wir das trotzdem mal zusammenfassen. Lehre und Bündnisse 19 wurde vermutlich im Sommer, also Juni, Juli, August, sowas um den Dreh, 1829 gegeben. Wir haben da kein genaues Datum, deshalb vermutlich, aber es passt auf jeden Fall zu dem, was geschichtlich passiert ist, denn das lesen wir in Heilige, Seite 86 bis 89. Denn das Manuskript ist jetzt zu diesem Zeitpunkt fertiggestellt und soll jetzt gedruckt werden, aber das ist ziemlich teuer. Joseph hat selbst nicht die Mittel dazu. Auch sein Vater hatte nicht die Mittel, denn sie hatten ein Land gemietet, was immer noch nicht bezahlt war und haben das bebaut. Also die Familie Smith war nie eine sehr wohlhabende Familie gewesen. Und der Einzige, der jetzt noch helfen konnte, war Martin Harris. Die beiden machen sich auf die Suche also nach einem Drucker. Also Martin sagt, okay, ich mache das, ich bezahle dafür und sucht eben mit Joseph nach jemandem, der sich bereit erklärt, dieses neue religiöse Buch zu drucken. Und das ist gar nicht so leicht, denn es gab sowieso schon viele Verfolgungen, das wissen wir ja, und viel Unruhe und Aufruhr wegen des Buchs Mormon. Man hat es auch die Goldbibel genannt und deshalb nicht so leicht, jemanden zu finden. Joseph und Martin finden und fragen erstmal einen Drucker in der Nähe, in Palmyra. Aber dieser lehnt ab und sagt, nee, ich will damit nichts zu tun haben, sucht jemand anderen. Und das tun sie und sie finden einen, der ein bisschen weiter weg ist, ein bisschen weiter weg seine Druckerei hat, der ihnen auch zusagt und sagt, ich mache das. Aber weil sie wahrscheinlich die Möglichkeit haben wollten, den Druck zu beaufsichtigen, immer mal wieder dorthin zu gehen und reinzuschauen in den Druck und ne, so ein bisschen das mehr wirklich in der Nähe zu haben, gehen sie also nochmal zurück zum ersten Drucker, der in der Nähe ist und sagen, hier, wir haben einen anderen Drucker gefunden, der das macht. Wollen Sie nicht vielleicht doch jetzt hier unser Geld nehmen für den Druck? Und der sagt tatsächlich, in Ordnung, ich mache das und ich drucke 5000 Exemplare, aber möchte dafür einen Vorschuss von $3000 haben. Und heute denkt man, okay, $3000, ne, geht. Aber damals, $3000, das war Unmengen an Geld. Wenn man so 20.000, 30.000 Dollar hatte, dann war man reich. Also ja. Da war man richtig reich. Das war schon wirklich, also $3000 war eine wirklich große Summe.
Ich habe gerade mal geschaut, also $3000 1830 rum ist der Wert vergleichbar heute um die 100.000.
Ja, also wirklich kein, ne, nicht was, wo man sagt, okay, das spare ich jetzt mal ein paar Monate an und dann habe ich es oder so, oder ein paar Wochen oder so. Ja, und bei diesem Betrag bekommt Martin Harris jetzt doch ein bisschen Zweifel, ob das wirklich so eine gute Idee war, zu versprechen, dass er das machen will. Denn es ist nicht nur so, dass er sein Geld dafür weggeben muss, was er auf der hohen Kante hat oder so, sondern er muss dafür eine Hypothek auf seine Farm aufnehmen. Also er muss wirklich Schulden machen und seine Farm mit ins Spiel bringen, also die als Pfand sozusagen hergeben, falls, ne, falls irgendwas schief geht, falls er das Geld nicht zurückzahlen kann, dass dann seine Farm dafür verkauft werden müsste. Und er war ja ein sehr guter Farmer, ein sehr bekannter Farmer auch. Und das ist natürlich, kann man verstehen, ne? Geht einem so ein bisschen nah, dieses Lebenswerk, was man sich aufgebaut hat, dafür ein bisschen aufs Spiel zu setzen. Und er bittet Joseph, den Herrn zu befragen. Und als Antwort kommt eben Lehre und Bündnisse 19, in dem der Herr erstmal darauf eingeht, was er selbst gelitten hat. Also er gibt Zeugnis und erklärt Martin, dass um das Werk des Vaters im Himmel, den Plan des Vaters im Himmel zustande zu bringen, dass dafür Opfer notwendig sind. Und er erzählt und berichtet, was er selbst für einen Preis gezahlt hat, nämlich den vollen Preis, den größten Preis von allen, damit wir umkehren können. Und er fordert Martin Harris immer wieder auf, umzukehren dann auch tatsächlich und sagt, er soll seinen Besitz, seinen eigenen Besitz nicht begehren, obwohl man denkt, das ist ja mein Besitz. Aber wir wissen, dass der Herr uns all diese Sachen gibt, damit wir sein Werk voranbringen können. Und so fordert er eben Martin Harris auch auf, freigebig davon für den Druck des Buches zu geben und lädt ihn schließlich ein. Das finde ich einen wundervollen Satz. Am Ende sagt er, ja, komm zu mir, deinem Erretter. Also er endet mit einem wirklich liebevollen Satz. Und das ist dann auch passiert. Martin hat dann tatsächlich das Geld investiert und der Druck des Buches Mormon ging los.
Ja, ich finde diesen ganzen Vers eigentlich auch sehr beispielhaft. Wenn man den mal liest, Vers 41 in 19.
Ja.
Oder kannst du demütig und sanftmütig sein und dich vor mir weise verhalten? Und dann, ja, komm zu mir, deinem Erretter. Diese Opfer, die für das Evangelium gebracht werden, hier an dieser Stelle, aber auch bis heute, was wir vielleicht opfern müssen, ergeben häufig für die Welt und für die Leute um uns herum überhaupt keinen Sinn. Und die Menschen fragen sich vielleicht, was ist der verrückt geworden? Was soll das? Ne? Und es ist nicht nur schwer generell für uns, sondern auch noch sowas. Aber der Herr sagt hier, es ist vor mir weise. Ich höre dahinter irgendwie noch, die Welt wird das nicht verstehen. Und das ist schwerer, als es überhaupt zu tun schon. Aber ich weiß wofür und es ist weise für mich und du musst nur mir vertrauen. Komm zu mir. Also das ist eine sehr schöne Aufforderung hier für ihn, für uns alle aber auch. Diese Geschichte hat mich sehr inspiriert. Du hast jetzt darüber gesprochen, was er finanziell aufs Spiel gesetzt hat. So einen Betrag, meine Güte, wer kann das einfach mal geben? Es ist ja nicht mal so, dass er so reich war, dass er das einfach hatte und nur gedacht hat, oh ja, okay, ich muss jetzt von meinem Überfluss geben. Sondern er musste das, was er besitzt, was seine Lebensgrundlage ist, anrühren, davon etwas nehmen. Und das ist ja häufig so, dass die Dinge, die wir opfern, also ein Opfer ist ja kein Geben von meinem Überfluss, sondern es ist immer etwas, was meine Lebensgrundlage, ob geistig oder zeitlich gesehen, irgendwie angeht. Es geht über diese Grenze hinaus. Im Leitfaden zu dem Leseauftrag kommt, folget mir nach, gab es einen Abschnitt darüber, wo auch am Anfang diese Geschichte kurz erklärt wurde und dort wird erwähnt, dass es halt nicht nur das Problem gab finanziell, sondern es ging auch hier an seine geistige oder emotionale, persönliche Lebensgrundlage, weil er nicht nur sein Geld aufs Spiel setzte, sondern auch seine Ehe. Wir wissen, dass es immer schon mit Lucy große Probleme gab und er glaubte Joseph Smith und er hatte ein Zeugnis vom Buch Mormon. Trotzdem war es natürlich schwer, das zu tun, aber seine Frau hatte das nicht. Also es ist keine einfache Entscheidung gewesen für ihn und es war auch nicht einfach nur eine finanzielle. Und hier wird die Frage gestellt im Leitfaden in Bezug auf das, was Martin Harris hier entscheiden musste, dass auch wir oft solche schwierigen Entscheidungen haben. Und es wird gefragt, was ist mir das Evangelium wert? Was bin ich bereit zu opfern, um beim Aufbau des Gottesreiches mitzuwirken? Und das ist heute unser Thema. Die berühmtesten Verse, unter anderem in diesem Kapitel, hat Aline schon erwähnt und ich möchte sie einmal vorlesen. Und ich kann sie fast noch ein bisschen auswendig, weil es Seminarschriftstellen waren. Aber es ist Lehre und Bündnisse 19, 16 bis 19, wo der Herr darüber spricht, was er selbst geopfert und gegeben hat. Und er sagt, denn siehe, ich, Gott, habe das für alle gelitten, damit sie nicht leiden müssen, sofern sie umkehren. Aber falls sie nicht umkehren, müssen sie leiden, so wie ich. Und dieses Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von allen, der Schmerzen wegen zittern und aus jeder Pore bluten und an Leib und Geist leiden. Und ich wollte den bitteren Kelch nicht trinken und zurückschrecken. Doch Ehre sei dem Vater, und ich trank davon und vollendete meine Vorbereitungen für die Menschenkinder. Der Herr will hier kein Mitleid haben, sondern er möchte einfach uns vermitteln, dass das schwer war. Wir haben in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen. Es ist so, dass es Bibelübersetzungen gibt, in denen ja das Leiden in Gethsemane, die Gedanken des Herrn davor und um dieses ganze Opfer herum so übersetzt sind, dass sie sehr, ja, sehr klinisch, sehr steril klingen und nicht sehr persönlich, nicht sehr emotional. Und dass es eine Zeit gab, in der die Menschen dachten, wenn man diese Emotionalität rüberbringt, die er dort eigentlich ausgedrückt hat, dass es Göttlichkeit vom Herrn wegnehmen würde, dass es ihn irgendwie so zu menschlich machen würde. Aber diese Menschlichkeit ist wichtig, damit wir verstehen, was das für uns bedeutet. Erstmal, was er für uns getan hat, ganz persönlich, aber auch, was wir daraus lernen können. Nämlich, dass es nicht einfach immer leicht ist, das Evangelium zu leben und das Richtige zu tun. Und wir reden oft davon, dass wir zum Beispiel erstmal das Evangelium verstehen lernen müssen, dass wir mit Hilfe des Herrn seinen Plan für uns entdecken können und dann irgendwann auch besser nachvollziehen können, warum die Dinge schwer sind, warum wir bestimmte Dinge tun müssen. Und ich denke, das stimmt auch in vielen Fällen. Aber was ist in den Situationen, in denen wir es nicht verstehen? In denen wir die Dinge einfach nicht tun wollen oder auch gar nicht wissen, warum? Was ist in diesen Situationen, in denen wir, genau wie er das gesagt hat, sagen, ich will das nicht tun. Ich will diesen bitteren Kelch nicht trinken. Ne, indem wir nicht nach einer Zeit verstehen, naja, dafür ist es ganz gut und ich mache das mal lieber. Nee, ich will das nicht und ich verstehe es nicht und warum? Das ist der Punkt. Er wollte es nicht, aber er tat es trotzdem. Und das ist diese große Frage, die sich Martin Harris hier stellen musste, die wir uns immer wieder stellen müssen. Sind wir bereit, das auch zu sagen? Ich will das nicht tun, doch Ehre sei dem Vater und ich werde es trotzdem tun. Und ich habe mir diese Frage gestellt, wann ich Situationen hatte, in denen ich vielleicht so gehandelt habe auch oder in denen ich an diese Grenze gebracht wurde. Und mir ist eine ganz besondere Situation aufgefallen. Ich muss dafür ausholen. Also es wird heute eine sehr persönliche Folge, weil ich glaube, dass ich das nicht anders rüberbringen kann. Weil es auch eine sehr persönliche Sache ist, eine sehr persönliche Frage. Und es ist so, dass im Evangelium immer wieder von uns verlangt wird oder im Leben generell, aber das Evangelium ist auch nicht so, es gibt nicht das Leben und das Evangelium. Das Evangelium ist das Leben eigentlich oder sollte es sein und sollte es erfüllen und ausfüllen und formen. Aber im Leben ist es so, dass es immer wieder an uns getragen wird, dass wir Opfer bringen müssen. Es ist nicht mehr sehr modern, heute Opfer zu bringen. Es ist nicht mehr heroisch oder ehrenhaft. Es ist eher lächerlich und unnötig für die Menschen. Mhm. Und es wird ein Leben angestrebt, in dem es nicht nötig ist, Opfer zu bringen. Tu, was du fühlst, geh nicht über deine Grenzen hinaus. Und das sind alles gute Ansätze, die wir uns überlegen müssen. Wir sollten uns nicht fertig machen, aber das will auch der Herr nicht von uns, dass wir schneller laufen, als wir Kraft haben. Aber es wird immer wieder von uns verlangt werden, Opfer zu bringen. Und der Herr weiß, wir haben mehr Kraft und können schneller laufen, als wir uns da manchmal selber einschätzen. Deswegen wird es immer wieder dazu kommen, dass wir über unsere Grenzen gefühlt hinausgehen müssen. Um das ein bisschen einzuleiten und ein bisschen meine Situation zu bringen, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, möchte ich ein bisschen von mir persönlich erstmal erzählen. Es gibt ein paar Sachen, die habe ich schon auch vor allen Dingen in der Vorstellungsfolge erwähnt oder zwischendurch mal. Aber wir machen das jetzt nochmal so ganz rund, damit es auch für alle nachvollziehbar ist. Also ich hatte diese Situation und diese Entscheidung, die ich treffen musste, als Jugendliche. Und ich würde bis heute sagen, auch wenn ich das Leben nie besonders leicht finde, dass ich als Jugendliche die schwerste Zeit meines Lebens hatte. Es ist so, dass ich generell keine besonders leichte Kindheit hatte. Ich bin ein Scheidungskind. Da bin ich lange nicht die Einzige, aber es war ist trotzdem für jeden eine schwierige Geschichte. Ich bin nach der Scheidung bei meiner Mutter aufgewachsen, die ihr ganzes Leben lang mit Depressionen zu kämpfen hatte schon. Und damit bin ich natürlich groß geworden. Das hat viele Schwierigkeiten in unsere Familie gebracht. Viel Unbeständigkeit habe ich miterlebt. Und all das führte irgendwann dazu, all diese Umstände und Schwierigkeiten, dass ich immer ängstlicher wurde, immer zurückhaltender, immer schüchterner. Und dass es irgendwann in einer sozialen Phobie mündete. Das begann damit, dass ich etliche Fehlstunden in der Schule hatte, dass ich eine Klasse wiederholen musste, dass ich Mobbing erfahren habe, weil sich über mich lustig gemacht wird aufgrund der ganzen Fehlstunden, aufgrund der schlechten Leistungen in der Schule, tatsächlich auch von Lehrern, nicht nur von Schülern. Ich habe immer mehr Ängste entwickelt, ich hatte schon früh Panikattacken, ich habe irgendwann Weinkrämpfe gehabt morgens, bevor ich das Haus verlassen musste, um zur Schule zu gehen. Und halt diese Panikattacken, irgendwann war es mir unmöglich, die Türschwelle überhaupt zu übertreten. Das habe ich einfach nicht geschafft, zumindest auf dem Weg zur Schule. Und nach der 9. Klasse und etlichen Fehlstunden im 100er-Bereich auf den Zeugnissen habe ich dann aufgegeben und die Schule abgebrochen. Ohne Abschluss, noch in der Schulpflicht drin. Und das hat natürlich rechtliche Folgen für meine Mutter gehabt, was uns noch Schwierigkeiten gebracht hat. Ich habe mich sehr zurückgezogen in meinem Leben. Ich hatte tatsächlich nur noch die Kirche, da habe ich mich schon noch hingetraut. Aber wegen der Scham über den Schulabbruch habe ich den meisten Menschen davon nicht erzählt. Da musste ich viel lügen und so ein bisschen rumdrucksen, wenn es da um Schulzeit ging. Ich habe meistens versucht, nicht wirklich was dazu zu sagen, aber manchmal musste ich so ein bisschen was erfinden, wenn Leute danach gefragt haben. Weil es mir einfach zu peinlich war, darüber zu sprechen. es ist auch noch eine Zeit, es waren jetzt nicht die 60er Jahre, es waren Ende der 90er, aber trotzdem war das jetzt auch im Vergleich zu heute eine Zeit, wo es immer noch schwierig war für viele Menschen, auch so psychische Probleme und psychische Erkrankungen ernst zu nehmen. Und das habe ich auch oft erlebt und ist mir auch begegnet. Meine Mutter hatte natürlich durch ihre eigenen psychischen Probleme auch ja, Probleme, mich zu unterstützen genügend. In diesem ganzen Prozess habe ich mich da viel alleine gefühlt. Aber auf der anderen Seite hat sie mich wenigstens verstanden, weil sie aufgrund ihrer eigenen Depression natürlich, war ihr das ein Begriff, psychische Probleme, und konnte ein gewisses Verständnis für mich aufbringen. Das hat mir auf der einen Seite geholfen, aber die Unterstützung fehlte natürlich auch irgendwo. Ich war etwa 14, 15 Jahre alt, als ich die Schule abgebrochen habe, und ich stand vor einem Scherbenhaufen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie ich das je schaffen sollte, irgendeinen Abschluss zu bekommen, irgendeinen Job zu erlernen und als so ein Versager, wie ich mich gefühlt habe, an diesem Punkt je irgendwie geliebt zu werden von jemandem, geschweige denn eine Familie zu haben, Menschen kennenzulernen über die Menschen, die ich schon hatte, hinaus. Mit 15 Jahren aber, wie ein Wunder, habe ich mich auf den ersten Blick in einen fremden Jungen verliebt und schaffte es irgendwie, trotz meiner sozialen Phobie, mit ihm zu sprechen, mich anzufreunden, und wir sind ein Paar geworden. Er war in dieser Zeit ein unglaublicher Anker für mich und auch ein großer Ansporn, zurück ins Leben zu finden. Um da ein bisschen vorzuspulen, wir haben uns nie wieder getrennt und 6 Jahre später geheiratet, und er ist auch heute noch mein Ehemann. Durch diese Hilfe, durch diese Motivation habe ich es geschafft, Jahre nach dem Schulabbruch eine Therapie zu beginnen. Ich habe nach und nach in Eigenregie und viel eigenständiger Arbeit und Lernen alle Schulabschlüsse nachgeholt. Und etwa 4 Jahre, nachdem ich meinen Mann kennengelernt hatte, und dann war er in dem Alter angekommen, eine Mission zu erfüllen. Wir beide hatten ein großes Zeugnis vom Evangelium. Ich wollte, dass er auf Mission geht. Ich war wirklich davon überzeugt, dass es richtig ist. Aber durch meine Geschichte, die ich jetzt erwähnt habe, ist es so gewesen, dass ich ganz, ganz schlimme Verlustängste hatte. Und ich hatte panische Angst davor, ihn gehen zu lassen. Ich habe das erwähnt, er war meine größte menschliche Stütze zu diesem Zeitpunkt. Und ich hatte unglaubliche Angst, dass diese 2 Jahre, so wichtig und richtig sie waren, uns als Paar auseinanderbringen würden. Ich glaube, das kann jeder nachempfinden, der das vielleicht auch durchgemacht hat, wie schwer das ist, jemanden 2 Jahre gehen zu lassen. Es ist ja auch nicht so, dass man sich zwischendurch besucht hätte. Es war damals nicht mal so, dass wir hätten skypen können oder irgendeinen Zoom-Anruf oder so. E-Mails fingen gerade an, als er auf Mission war, dass das erlaubt war, aber eigentlich nur der Familie gegenüber. Wir haben ein paar Mal E-Mails geschrieben, aber eigentlich haben wir Briefe geschrieben, die natürlich dann auch wieder eine halbe Woche schon noch gedauert haben, bis sie überhaupt da waren, selbst innerhalb von Europa. Also er ist in Norwegen gewesen. Ja, das war ich. 2-mal im Jahr habe ich mit ihm telefoniert, weil ich Weihnachten und am Muttertag zu seiner Familie gefahren bin. Aber das war's. Und das war heftig für mich. Ich denke, wahrscheinlich können viele das nicht nachempfinden, wie schlimm das tatsächlich für mich war, und das erwarte ich jetzt auch nicht, aber um das zu beschreiben, als er weg war, also es war schon vorher schwer, bei mir war gleich, wir machen das, also es war nie eine Frage für mich, aber als er dann weg war, habe ich Panikattacken bekommen, immer wieder, ich konnte nicht mehr schlafen und habe meinen Appetit komplett verloren. Ich war schon relativ dünn als junges Mädchen, aber ich habe innerhalb vom ersten Monat, als er weg war, 5 Kilo abgenommen, weil ich kaum mehr was gegessen habe. Meine Mutter hat sich natürlich Sorgen gemacht und hat mich zum Arzt geschleppt, sodass ich für ein paar wenige Wochen tatsächlich auch Medikamente gegen die Panikattacken genommen habe. Also es war wirklich schwer für mich. Es wurde mit der Zeit einfacher in diesen 2 Jahren, aber leicht war es nie. Als er dann zurückkam von Mission und wir das erste Mal an dem Abend dieses Tages alleine waren, sind spazieren gegangen zusammen, saßen auf einer Parkbank, und dann hat er mich in den Arm genommen und urplötzlich in diesem Moment habe ich so heftig angefangen zu weinen, wie noch nie vorher. Und ich habe irgendwie 15, 20 Minuten nicht aufhören können. Und er war ein bisschen überfordert. Er sagt, ist doch alles gut, ist alles in Ordnung, ich bin noch hier. Aber es war so die Situation, in der plötzlich diese ganze Last von mir abfiel, von diesen 2 Jahren plus die ganzen Befürchtungen vorher schon. Ja, und das war so das Zeichen dafür, okay, ich kann mich jetzt wieder fallen lassen, ich kann jetzt wieder zur Ruhe kommen, aber es war heftig. Ich erzähle diese Geschichte oft. Ich bin da sehr freigebig mit. Ich schäme mich auch nicht dafür. Nicht für meine Vergangenheit, nicht für meine psychische Erkrankung, die ich hatte, oder die Probleme, die das mit sich gebracht hat. Ich erzähle die Geschichte sogar ganz gern eigentlich. Und das auch nicht, weil ich jetzt irgendwie Mitleid möchte, dass alle sagen, oh, die arme Nele. Überhaupt nicht. Ich will auch keine Bewunderung dafür, was ich durchgestanden habe. Also das ist wirklich nicht der Punkt, warum ich das so detailliert erzähle. Ich erzähle das, weil das die Grundlage meines Zeugnisses zu diesem Punkt ist. Ich habe damals die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen, ihn auf Mission gehen zu lassen, weil ich wusste, dass das richtig ist, weil ich überzeugt war davon, vom Werk des Herrn und von dieser Berufung, dieser Priestertumspflicht, die Männer haben. Und weil ich wusste, dass der Herr das wollte. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Aber ich habe es trotzdem getan, weil ich bereit war, im Grunde diesen Satz zu sagen, ich will das nicht tun. Ich benutze jetzt mal, ich habe das nie gesagt, aber ich benutze jetzt mal diesen Begriff. Doch Ehre sei dem Vater und ich werde es trotzdem tun. Das habe ich nicht gemacht, weil ich besonders krass bin und schon so auf die Welt gekommen oder so. Überhaupt nicht.
Doch. Finde ich schon.
Du bist süß. Nein. nein, sondern weil ich ein festes Zeugnis schon hatte zu diesem Zeitpunkt und weil der Herr mir einfach noch viel mehr bedeutet hat als all diese Ängste und weil ich es deshalb für ihn tun wollte. Und ich glaube daran, dass wir alle an diesen Punkt kommen müssen. Deswegen hole ich hier so aus. Wir müssen alle an diesen Punkt kommen, denn das Leben nach dem Evangelium ist halt nicht immer einfach und es ist nicht immer angenehm. Wir werden nicht immer alles verstehen, was passiert und manchmal bekommen wir keine Antworten auf unsere Fragen. Und dann ist die Frage, kann ich trotz all dieser Fragezeichen oder Ängste trotzdem das tun, was der Herr von mir möchte?
Es gibt einen Mann, einen Autor, Philosophen, Professor, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich liebe seine Bücher. Der heißt Jordan B. Peterson. Er geht oft auf dieses Thema ein, Opfer bringen und was das bedeutet und so. Und ich habe ein paar Zitate, ich habe so eine Seite in meinen Dokumenten, wo ich Zitate aufschreibe, die ich besonders finde oder die mich besonders ansprechen. Und ich habe hier eine Reihe an Zitaten, die hat ja nicht alle gleichzeitig oder innerhalb von kurzer Zeit gesagt, dass nicht alles zusammenhängt, aber er hat sie alle gesagt und ich würde das gerne mal so vorlesen, als hätte er es in dem Moment gesagt, weil ich finde, er trifft es sehr gut auf den Kopf. Er sagt, es gibt ein würdiges und edles Ziel, Stärke angesichts von Widrigkeiten. Das ist etwas ganz anderes als der Wunsch nach einem Leben ohne Probleme. Soweit ich das beurteilen kann, besteht der Sinn des Lebens darin, eine Weise des Seins zu finden, die so bedeutsam ist, dass die Tatsache, dass das Leben Leiden ist, nicht länger relevant ist. Aufrecht zu stehen und die Schultern zurückzuziehen bedeutet, die schreckliche Verantwortung des Lebens mit offenen Augen zu akzeptieren. Es bedeutet, sich zu entscheiden, das Chaos des Potenzials freiwillig in die Realitäten einer bewohnbaren Ordnung zu verwandeln. Wir werden einen Preis für jede einzelne Tat, die wir tun und alles, was wir nicht tun, bezahlen. Wir können uns nicht entscheiden, keinen Preis zu bezahlen. Wir können nur wählen, welches Gift wir trinken, das ist alles.
Oh je, ja, aber
das klingt hier sehr drin, ja. Dramatisch, ne, was er hier sagt. Aber ich liebe das, weil ich sehe Jesus Christus da drin. Mhm. Das war sein Ziel. Also er wollte kein einfaches Leben.
Ja.
Also ich meine, was vielleicht doch, wir wollen alle eigentlich ein einfaches Leben. Wer will das nicht? Und das ist auch das, worauf wir hinarbeiten. Irgendwann ist in diese Freude einzugehen, ne? Das celestiale Leben. Wir hoffen darauf, dass wir Ruhe haben, Frieden haben. Und auch wenn das Leben wahrscheinlich trotzdem nicht super leicht wird, ich glaube nicht, dass es für den Vater im Himmel super leicht ist, seine Kinder hier auf der Erde zu sehen und was für Leid wir anderen Menschen antun und selbst empfinden und so weiter, all diese Dinge. Mhm. Und dass er sieht, dass wir uns gegen ihn entscheiden, seine Kinder, und dass viele nicht zurückkommen werden.
Ja.
Und dass er auch schon ein Drittel verloren hat und so weiter. Also ich glaube nicht, dass es leicht ist. Aber es ist eben das, was er hier dann als nächstes sagt. Ne? Dass Jesus Christus und der Vater im Himmel und wir hoffentlich auch, dass sie den Sinn dahin sehen, dass all dieses Leiden, was wir durchmachen und auch Jesus Christus, all das Leid des Opfers, das er gebracht hat, dass das nicht länger relevant ist. Die Tatsache, dass wir leben, dass wir Leiden haben in unserem Leben aufgrund unserer Entscheidungen.
Ja.
Manchmal schlechte Entscheidungen, die wir treffen, die uns Leiden verursachen. Manchmal gute Entscheidungen, nämlich Opfer, die eigentlich gut sind. Und trotzdem ist es schwierig, dieses Opfer zu bringen. Trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Eben das anzunehmen und zu sagen, weißt du was, so ist das. Und dass wir diese Verantwortung, die wir tragen, halt akzeptieren. Weil, und das, wie gesagt, letztendlich was erzählt, weil wir können wir uns nicht dafür entscheiden, keinen Preis zu bezahlen. Mhm. Jesus Christus konnte sich nicht dafür entscheiden, keinen Preis zu bezahlen. Er konnte nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und sagen, so jetzt, ich blende einfach alles aus. Weil wenn er dieses Opfer nicht gebracht hätte, dann hätte es keine Errettung gegeben.
Ja.
Dann hätte er das Opfer bringen, also er hätte das Opfer des Sühnopfers bringen müssen, wie er es auch getan hat, oder er hätte das Opfer bringen müssen, diese Errettung nicht zustande zu bringen und damit das Werk des Vaters im Himmel
platzen lassen zu müssen. Ja, ja richtig. Genau. Es war nur die Frage, welchen Preis zahlt er, ne? Oder
richtig.
Welchen
Preis zahlt er? Genauso ist das. Ja, genauso ist das bei uns oder bei dir, ne? In der, dem, was du erzählt hast. Also, was wäre das gewesen? Wie wäre das geworden, wenn er nicht auf Mission gegangen wäre? Oder wenn er trotzdem gegangen wäre, aber du gesagt hättest, ich kann das nicht unterstützen, ich will, dass du bleibst und wer weiß, wie es dann heute aussehen würde. Wir zahlen einen Preis immer, ob das die Anstrengung ist, aber wir bringen ein Opfer. Das ist halt die Sache, die wir oft nicht sehen. Wir müssen ein Opfer bringen.
Häufig sind wir sehr kurzsichtig in diesen Situationen und wir können das, es ist viel einfacher, im Nachhinein sowas zu sehen. Zu sehen, okay, das hat es mir jetzt gebracht. Wir haben das in dieser Zeit gelernt. Der Herr hat uns gestärkt für die Ehe, die wir jetzt führen. Und wir haben diese Stärkung daraus mitgenommen und so weiter. Das kann ich jetzt sagen, aber ich habe deswegen nicht diese Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung habe ich blind getroffen, in der Hinsicht blind, dass ich nicht wusste, was das für meine Beziehung, die mir so viel bedeutet hat damals und damit auch für meine persönliche Stabilität und Gesundheit, was es bedeuten würde, und es trotzdem zu treffen. Das war halt der Punkt, in dem ich in dieser Situation war. Und manchmal ist das so, dass wir uns etwas wünschen. Es hätte ja auch sein können, dass wirklich diese Beziehung kaputt geht. Dann hätte ich etwas anderes daraus mitgenommen wahrscheinlich. Aber den Punkt zu haben, den Herrn zu vertrauen und zu sagen, ja, ich mache das, was du willst. Ich weiß nicht, was da jetzt draus wird, aber ich tue es trotzdem. Ich glaube, das ist halt dieser Punkt und die Frage ist hier, wie kommt man an diesen Punkt? Wie kommt man dahin, dass man sagt, ja, das Evangelium bedeutet mir etwas und nicht nur etwas, sondern alles. Und deswegen werde ich auch die Dinge dafür aufs Spiel setzen, die mir auch wichtig sind oder potenziell aufs Spiel setzen oder geben. Und ich habe deshalb auch reflektiert, was es bei mir war, welche Wahrheiten ich schon gelernt hatte, bevor ich dieses Opfer bringen konnte. Und ich habe mir da 6 Dinge aufgeschrieben und möchte da ein bisschen was zu erzählen auch. Also zuerst einmal habe ich gelernt, schon zu diesem Zeitpunkt, Jesus Christus und der Vater im Himmel lieben mich. Und das ist so eine ganz basic Grundlage, die wir drin haben müssen, um Opfer bringen zu können. Also da müssen wir Erfahrungen mitgemacht haben. Bei mir war das so, zum Beispiel unter anderem, es gibt ganz, ganz viele Situationen, die dazu geführt haben, aber ich weiß, dass ich 14 Jahre alt etwa war und halt mitten in dieser sozialen Phobie. Und eines Abends habe ich im Bett gesessen bei mir und mein Abendgebet gesprochen. Ich war selbst total enttäuscht von mir, in dieser Situation natürlich alles abgebrochen zu haben. Ich habe auch von außen viel Ablehnung erfahren schon. Mein Selbstwertgefühl war zu diesem Zeitpunkt praktisch nicht vorhanden. Also ich bin ja durch meinen Vater immer mit der Kirche in Kontakt gekommen, aber so richtig zurück im Evangelium war ich erst seit etwa 2 Jahren. Und da wusste ich auch jetzt nicht alles, ne? Lange nicht so viel wie heute auch. Aber ich hatte in dieser Situation mein Gebet gesprochen, so wie ich es gelernt hatte, und saß da. Und plötzlich hörte ich Worte. Und die sagten, ich liebe dich. Nur diese 3 Worte. Und es war nicht, als ob das ein Mensch gesagt hätte. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich müsste mich irgendwie umdrehen. So, wer war das? Das war schon anders. Ich war auch gar nicht verwirrt, wer das jetzt gesagt haben könnte. Denn das war irgendwie, ich kann das schwer beschreiben, aber es war mehr so, als ob man diese Worte gespürt hätte. Also ich habe diese Worte in mir gespürt und sie so gehört mit dem Geist, würde ich sagen. Aber es war trotzdem mehr als ein Gedanke, den man mal hat. Viel mehr als ein Gedanke, den man dann nachher sagt, oh, das war der Heilige Geist oder so. Es waren wirklich Worte, die formuliert waren, die jemand anderes gesagt hat. Und ich wusste in dem Moment, dass der himmlische Vater die zu mir gesagt hatte. Mir ist nie wieder was Vergleichbares passiert, aber ich kann das auch nicht vergessen. Das war so ein besonderer Moment. Und das ist so eigentlich auch nur ein Symbol dafür, dass ich durch viele andere Dinge gelernt hatte, dass der Herr und der Vater im Himmel mich lieben. Aber das ist so eine Grundlage, die wir lernen müssen, die wir uns bewusst machen müssen, um die wir beten können, das herauszufinden, dass der Herr uns wirklich liebt. Ich habe außerdem als nächstes schon gelernt, dass der Herr und der himmlische Vater, dass sie unser Potenzial und unseren Wert kennen. Wir haben letzte Woche über Apostel und Propheten gesprochen. Ich habe schon erwähnt, dass Gornby Hinckley der Prophet meiner Jugend war und ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Ich war so traurig, als er damals starb und habe ein bisschen gebraucht, um den nächsten Propheten Präsident Monson richtig so eine Beziehung zu dem zu bekommen. Und ich weiß damals, wenn ich Präsident Hinckley zugehört habe und ihn gesehen habe schon, über, ja auch nicht persönlich, sondern nur über Aufnahmen oder über Übertragungen, dann wusste ich einfach, dass er der Prophet Gottes war. Das war, egal welche persönlichen Zweifel ich hatte, ich habe ihn gehört und es war klar. Ich habe da letzte Woche auch schon von gesprochen. Ich wusste, das waren die Worte des Herrn. Und er hat damals immer sehr viel Wert gelegt auf Bildung für die Jugendlichen. Er hat sowieso sehr viel zur Jugend gesprochen. Und was so bekannt war oder was auch immer wieder wiederholt wurde, waren so diese 6 B's. Das sind so 6 Punkte, wie wir sein sollen als junger Christi. Und das hat er besonders für die Jugendlichen formuliert. Das war einmal, seid dankbar, seid klug, seid rein, seid treu, seid demütig und seid Gebet erfüllt. Und er hat immer ja, sehr viel Wert darauf gelegt. Wie gesagt, auf Bildung, auf nicht nur jetzt schulische Bildung, aber auch persönliches Weiterbilden und an sich arbeiten. Und ich nahm mir seine Worte immer sehr zu Herzen, obwohl es in dieser Zeit extrem schwer war für mich, mir ja Ziele für mein Leben zu setzen, weil ich irgendwie überhaupt keinen Ausweg aus dem gesehen habe, wo ich so drin saß und keine wirkliche Hoffnung oder konkrete Hoffnung hatte auf irgendeine normale Zukunft seit dem Schulabbruch. Aber ich sah in diesem Moment, dass der Herr sieht, dass es anders sein kann. Und dass zumindest er damals daran geglaubt hat, dass ich mehr sein kann und dass im Leben mehr auf mich wartet und mein Leben nicht voller Einsamkeit und Verzweiflung sein wird. Ich habe das selber überhaupt nicht gesehen und keine Möglichkeiten, aber er hat mir trotzdem Mut gegeben und das für mich gesehen, was mir geholfen hat, voranzugehen. Und dieses Vertrauen in ihn zu haben, da wo ich ja selber für mich nicht weitersehen konnte, das hat mir gezeigt, es liegt ihm was an mir. Der nächste Punkt, den ich gelernt hatte, war, dass sie mir Kraft geben, die ich nicht habe. Es hängt ganz nah mit dem zusammen, was ich eben schon erwähnt habe. Als ich mit 15 Jahren meinen patriarchalischen Segen bekommen habe, das war für mich so ein Fenster ins Wunderbare. Das war, es eröffnete mir ja, so eine unglaubliche Zukunft. Ich habe schon erwähnt, für mich war da so gar nichts irgendwie. Und mein Segen ist auch recht ausführlich. Ich habe seitdem mit Familie und teilweise auch mit meinen Kindern schon andere Segen gelesen. Und ich muss wirklich dankbar sagen, dass meiner recht ausführlich ist, auch so und sehr detailliert, nicht nur schwammig, also werden konkrete Dinge gesagt über meinen persönlichen Erfolg, über meinen Ehemann, über meine Familie, meine Kinder, Führungsaufgaben, Dinge, die ich mir für mich selbst nie vorgestellt habe. Ich hatte gerade mit Ach und Krach den Weg zum Fallpatriarchen geschafft. Ich hatte panische Angst, ich weiß das noch, ich saß da in seinem Wohnzimmer und ich hatte panische Angst, dass er mir irgendeine Frage stellt, die ich nicht beantworten kann und ich dann irgendwie wieder nach Hause gehen muss oder so. Ich war so voll fertig. Ich habe nicht mal geschafft, ihm dauerhaft in die Augen zu schauen, wenn er mit mir geredet hat. Ich war wirklich voller Angst. Aber ich wollte das unbedingt und ich wollte wissen, was der Herr so ganz persönlich zu mir zu sagen hat. Und als ich diese Worte hörte, wusste ich auch sofort, so ähnlich wie beim Propheten, wenn ich ihn gesehen habe, das ist vom Herrn. Und ich habe in den Worten auf der einen Seite gehört, dass der Herr weiß, wer ich bin. Dass er mich wirklich kennt und dass da in diesem Segen wirklich von mir geredet wird. Er hat zum Beispiel zu mir gesagt, ich soll keine Angst haben. Das war ja so mein Thema damals. Und er hat mir die Zusicherung gegeben, dass er immer bei mir sein wird. Dieser Satz in verschiedenen Formulierungen, diese Zusicherung, kommt 5-mal in meinem Segen vor, dass er immer an meiner Seite sein wird, immer bei mir sein wird, mich nicht verlassen wird, in verschiedenen Formulierungen 5-mal. Und das ist genau das gewesen, was ich brauchte zu diesem Zeitpunkt. Und gleichzeitig aber sprach er nun mal detailliert von einem Leben, Menschen, Aufgaben, Verantwortung, von denen ich nicht wusste, wie das jemals zu mir passen würde. Aber trotzdem habe ich gesehen, er spricht mit mir, er spricht von mir und ich konnte ihm vertrauen, dem Plan, den er für mich hatte. Und ich kann sagen, dass in den letzten 22 Jahren, seitdem ich den Segen bekommen habe, zumindest die Dinge, die sich auf mein Erdenleben beziehen, zu 99% wahr geworden sind. Also, und die anderen Prozent auch nur, weil das vielleicht einfach noch nicht stattgefunden hat. Ich bin ja noch lange nicht fertig mit meinem Leben, aber das hat sich erfüllt. Und ich weiß aber, dass nichts davon möglich gewesen wäre, wenn er nicht tatsächlich, wie er gesagt hat und betont hat immer wieder, an meiner Seite gewesen wäre. Und auch wenn ich diese Dinge nicht gewusst hätte, dass er mir zutraut. Also er hat mir diese Kraft gegeben, alleine hätte ich das nicht geschafft. Der vierte Punkt. Ich habe gelernt, dass meine Gebete erhört werden. Das ist auch eine sehr süße Geschichte. Ich habe schon erwähnt, dass ich meinen Mann kennengelernt habe, als ich 15 war. Und bevor das passiert ist, habe ich in meinem einsamen Zimmer gesessen und ich bin sonntags zur Kirche und einmal in der Woche noch zu den Aktivitäten gegangen. Ansonsten habe ich nur zu Hause gesessen und mich versteckt. Ich war, 15 Jahre alt und allen passierte das Leben um mich herum und ich war sehr traurig, dass ich so isoliert gelebt habe zu dieser Zeit. Und auch wenn ich zur Kirche gegangen bin, ja auch durch meine Angst vor den Menschen auch relativ isoliert dann trotzdem war. Ich hatte panische Angst, mit irgendwem zu reden, den ich nicht kannte oder der mir nicht so nah stand. Und ich fand mich nicht attraktiv oder irgendwie schön und irgendwie auf eine andere Weise interessant. Aber trotzdem war ich ein Teenager und habe mir gewünscht, dass mich jemand lieben würde, dass ich einen Freund finden würde. Ein Jungen, der mich liebt, nicht wie meine Eltern ganz automatisch, weil es nun mal meine Eltern sind, sondern der sich dafür entscheidet, weil ich es ihm wert bin. Das hat mich lange beschäftigt und eines Abends habe ich mich dann hingesetzt und dafür gebetet. Ich habe mich ziemlich geschämt. Ich habe lange überlegt, ob ich das wirklich mache. Ich gedacht habe, was für ein unwichtiger Wunsch ist das bitte? Warum setze ich mich jetzt hin und bete zum Gott des Universums, gib mir einen Freund? Muss das sein? Das fand ich irgendwie blöd, aber ich wollte es und irgendwie dachte ich, mach das jetzt. Ich habe sogar, weil ich ja so starke Verlustängste hatte, habe ich sogar darum gebetet, dass der Mann sein würde, den ich später heirate, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das irgendwie verpacken könnte, wenn ich dann mich jetzt verliebe und jemanden habe, eine Beziehung führe und dann würde das kaputt gehen. Ich wusste, ich würde daran zerbrechen. Und deswegen habe ich dann noch so das so angehängt. So, ja, wenn es geht, bleibt das auch, mein Freund.
Ja. Ja. Ich kenne die Geschichte schon, aber ich finde immer, man merkt, wie wichtig dem Herrn unsere Wünsche sind. Und also ich von außen betrachtet finde ich das überhaupt keine Lappalie, um sowas zu bitten. Es ist ja ein rechtschaffener, guter Wunsch. Ja. Ich verstehe das schon, dass in dem Moment denkt man ja, wieso soll ich ihn mit sowas belästigen, mit so meinen kleinen Wünschen. Ja.
Ja, und wie gesagt, ich habe wenige Wochen später bin ich dann zu einer Tempelfahrt gefahren und habe da meinen heutigen Mann das erste Mal gesehen, getroffen. Ich habe nicht mal mit ihm gesprochen an dieser Tempelfahrt. Ich habe nur gesehen, dachte so, oh. Und dann war es um mich geschehen.
Nett.
Ja, nett. Naja, aber es hat dann noch ein bisschen gedauert, aber etwa ein Jahr später sind wir dann ein Paar geworden und sind es auch heute noch. Wie gesagt, du sagst, man kann das schon ein bisschen nachvollziehen, aber es ist für mich schon sehr viel tiefer noch als so eine nette Teenager-Geschichte. Jemand ohne meine Erfahrungen denkt vielleicht auch, ja, süße, kitschige Geschichte. Aber ich habe halt daraus gelernt, wie du schon gesagt hast, dass Gott mir zuhört, dass er mich kennt und dass ihm meine Bedürfnisse wichtig sind. Und dass er, wir haben über Wünsche zuletzt gesprochen, dass er Wünsche erhört und beantwortet. Und dass es stimmt, nämlich, was, ich liebe dieses Zitat, weil es so gut zu meinem Leben passt. Das hat Stephen Harper gesagt, aber es wurde zitiert von Elder McKay im letzten Oktober. Der Ansprache, der Mann, der einst sprach mit Jehova. Und dieser Stephen Harper sagte nämlich, der Gott, der sich Joseph Smith im Heiligen Hain offenbart, ist ein Gott, der Teenagern antwortet, die schwierige Zeiten erleben. Und ich liebe das, weil das ist mein Leben.
Und es ist Josephs Leben auch, ne? Also es ist Joseph, der Teenager, der den Gott zugehört hat und der Sorgen hatte und der dem das Gebet beantwortet wurde. Mit der Gründung einer Kirche, das ist bei uns nicht so.
Nein, aber...
Aber trotzdem werden unsere Gebete erhört und beantwortet, ja.
Ja, aber das wusste ich halt. Er hört meine Gebete, er kennt meine Wünsche und ihm sind meine Bedürfnisse wichtig.
Ja.
Der fünfte Punkt ist, den ich gelernt habe, dass alles, was gut ist, alles, was Freude bringt, wirkliche Freude, dass das von Gott kommt. Und dass das, was mir verloren geht und vielleicht schwer ist manchmal oder verloren gehen könnte, das, was ich aufs Spiel setze vielleicht in manchen Situationen, dass das nicht das ist, was für mich das Beste gewesen wäre, weil der Herr alles für mich zum Guten bringen wird, wenn ich ihm vertraue. Es ist so, dass ich heute weiß, dass alles, was ich liebe und mir etwas bedeutet, dass ich das nur wegen dem Herrn und seiner Kirche habe. Eine Perspektive für dieses Leben, für die Ewigkeit. Mein Mann, meine Kinder, das Vertrauen, meine Talente und Gaben zu entdecken, mit den Jahren. Und ich habe all das nur erreicht, weil ich seinen Verheißungen vertraut habe, als ich selbst keine Perspektive sah. Wie ich das erwähnt habe, ganz speziell in Bezug zum patriarchalischen Segen. Und weil ich meine Ängste ignoriert habe, weil die waren nicht weg. Also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe Angst davor und ich mache das jetzt. Und dann habe ich es gemacht und dann war alles gut. Ich habe bis heute mit Ängsten zu tun. Nicht mehr so vergleichbar wie damals, aber ich habe Dinge gemacht und ich habe meinen Mann auf Mission geschickt, meinen Freund damals. Aber ich habe die ganzen 2 Jahre panische Angst gehabt, dass der nicht wiederkommt, auf die eine oder andere Weise. Und das war richtig schlimm und das war nur schwer. Es, wie gesagt, es wurde zwischendurch einfach, aber es ging nicht weg. Und ich habe das ignoriert und es trotzdem gemacht, was der Herr wollte. Und es ist so, dass wir immer selbst auch etwas tun müssen. Es fällt nicht vom Himmel. Also ich tue nicht, was der Herr sagt und alles perfekt und alles fällt vom Himmel. Mhm. Und er oder ich sage, ja Gott, es ist in Ordnung so. Und dann passiert es einfach. Ich musste etwas tun und durch den Herrn wusste ich aber, was ich tun soll. Und ich wusste, dass ich das schaffen kann und dass er alles für mich zum Guten wenden wird. Das hatte ich gelernt. So, der letzte Punkt ist, dass das ist etwas, was ich zu dem Zeitpunkt schon erlebt hatte, aber was ich auch bis heute sich durch mein ganzes Leben zieht, was ich immer wieder erlebe und was wichtig ist, dafür Opfer bringen zu können bis heute. Es ist, dass der Herr uns führt an jedem Tag unseres Lebens. Die zentrale Eingebung meines Lebens ist schon immer gewesen, tu das, auch wenn du Angst hast. Ich habe es immer wieder getan und ich wurde immer wieder belohnt in ganz vielen Bereichen. Mit den Jahren habe ich gelernt, auf den Geist zu hören und ihm zu vertrauen. Das fängt mit kleinen Dingen an. Ich weiß, einmal hatte ich das Gefühl, ich war in der PV tätig gerade, das war noch lange, bevor ich eine eigene Familie hatte. Nimm das Buch mit, als ich morgens aus dem Haus ging zur Kirche. Und ich habe das nicht gemacht und ich hätte es nachher im Unterricht gebraucht. Das sind so kleine Sachen, ne? Oder ich habe schon mal erwähnt, ich hatte die Idee, den Gedanken, nimm den Schnuller mit, als wir einen Familienausflug gemacht haben. Obwohl mein Sohn den eigentlich überhaupt nicht mehr brauchte. Und ich habe es aber trotzdem getan. Ich habe drauf gehört und es blieb uns eine Autofahrt mit Geschrei über eine Stunde erspart.
Das gleiche mit den Socken meiner Tochter heute Morgen, die normalerweise morgen touren würde im Kindergarten, aber heute schon turnt, ohne dass ich das wusste. Und ich hatte den Gedanken, pack doch schon mal die Stoppersocken ein. Habe ich nicht gemacht, musste ich nochmal hinfahren und die Stoppersocken
hinbringen. Und ich liebe das. Der Herr denkt an die kleinen, unwichtig scheinenden Dinge in unserem Leben. Unser Alltag ist ihm wichtig. Und das habe ich so oft erlebt. Aber es sind halt auch irgendwann auch die großen Dinge geworden. Die Eingebung wohnt in dieser Stadt, in der wir jetzt auch heute noch wohnen. Auch wenn ich das überhaupt nicht wollte. Ich wollte woanders wohnen. Aber der Herr hat mir gesagt, ich weiß besser, was ihr braucht. Und heute weiß ich, wir haben das Haus gefunden, das wir brauchten. Wir haben die Schulen in der Umgebung, die unsere Kinder ganz speziell brauchten. Die Menschen, die uns lieb und teuer geworden sind. Ich verstehe es heute, aber damals nicht. Und ich wollte das auch nicht. Das ist auch so ein Punkt wieder. Ja. Oder bekommt dieses Kind jetzt? Das habe ich zweimal erlebt. 2 meiner Kinder sind nur zustande gekommen oder beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt zustande gekommen, weil der Herr gesagt hat, es ist jetzt wichtig, dass dieses Kind auf die Erde kommt. Es ist nicht so, dass ich keine Kinder wollte, überhaupt nicht. Aber gerade so der Zeitpunkt oder zu einer Zeit, wo man denkt, boah, nö, jetzt gerade nicht oder so, passt nicht so richtig. Aber der Herr hat das gesagt und ich habe dann gespürt, okay, das ist aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, wichtig. Es ergab überhaupt keinen Sinn, aber heute weiß ich unter anderem und teilweise, warum es so war. Also, was bedeutet mir das Evangelium? Mir bedeutet das Evangelium alles, weil ich diese Erfahrung gemacht habe, dass der Herr mich liebt, dass er mich kennt, meinen Wert und mein Potenzial und mir dann auch die Kraft geben kann, die ich alleine überhaupt nicht habe oder auf die Idee ich nie kommen würde, dass er meine Gebete erhört, die kleinen und die großen Dinge, dass alles Gute, was ich habe, immer von ihm gekommen ist und dass er mich immer geführt hat. Auch hier in den kleinen und in den großen Dingen. Ich habe schwere Zeiten erlebt und es ist auch nicht wirklich irgendwie einfacher geworden. Das Leben ist nie einfach gewesen. Ist es bis heute nicht. Aber ich habe auch viele, viele Wunder gesehen. Ich weiß mit meinem Verstand, aber auch mit meinem ganzen Herzen, dass wir wirklich Wunder erleben werden, wenn wir dem Herrn folgen. Ich habe das erlebt. Auch wenn wir nicht verstehen, warum, auch wenn es nicht einfach sein wird, auch wenn wir es nicht wollen, ganz oft, Aber unser Leben wird mehr sein. Das weiß ich ganz fest und ich habe ein großes Zeugnis davon. Unser Leben wird mehr sein, als wir uns jemals vorstellen konnten, wenn wir dem Herrn vertrauen und ihm folgen.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr eure Gedanken mit uns teilen wollt, nutzt einfach den Hashtag Schwestern in Zion oder verlinkt uns unter @schwesterninzion.
Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook unter Schwestern in Zion. Habt eine wunderschöne Woche und bis zur nächsten Folge.